Super Science Me.
Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Heute am Internationalen Feministischen Kampftag, wie ihr ja dabei seid, auf Radio Orange zu hören.
Spezialprogramm zum Feministischen Weltkampftag 2022.
Aha. On Air 94.0.
Und daher machen wir auch eine Spezialausgabe, allerdings zu einem Thema, das bei uns ja ohnehin immer spezial auf der Tagesordnung steht. Und zwar wird es heute um feministische Science Fiction gehen. Es gibt ein paar Leseempfehlungen von zeitgenössischer, neuerer Science-Fiction. Ich möchte aber auch, wenn auch, einen groben Überblick über das Feld der feministischen, spekulativen Fiktion geben, beziehungsweise da so ein paar absolute und wichtige und einflussreiche Klassiker herausgreifen und euch vorstellen. Außerdem haben wir tolle Post bekommen, und zwar Audiopost von Menschen, die im Bereich Feminismus, feministische spekulative Literatur gerne lesen und uns Empfehlungen geschickt haben. Und eine möchte ich jetzt gleich spielen.
Hallo, ich bin Julia von Die Buch, der feministische Buch-Podcast, und ich darf euch heute eins unserer feministischen Lieblingsbücher vorstellen, und zwar Die Gabe oder im Original The Power von Naomi Alderman. Da geht's um eine Welt, in der Frauen merken, dass sie besondere Kräfte haben, und zwar können sie allein mit ihren Händen Elektroschocks austeilen. Und diese Gabe dreht dann eigentlich das Patriarchat, wie wir es kennen, total um. Es wird zu einem Matriarchat. Wir folgen da mehreren Charakteren auf politischer, sozialer, religiöser Ebene, die diese Macht und diese Gabe dann einsetzen, um selbst an die Macht zu kommen. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Buch, geschrieben wie ein Thriller, also sehr, sehr, sehr spannend, das gleichzeitig auch ganz viele Fragen rund um Gleichstellung, Feminismus, Sexismus, Diskriminierung stellt und vor allem die Frage stellt, was, wenn wir die bestehenden Machtstrukturen einfach umdrehen, wäre die Welt dann eine bessere oder eben auch nicht? Wir können euch das Buch jedenfalls extrem empfehlen. Wir haben es in einer Podcast-Folge auch bei uns behandelt im Dezember. Und ja, also für mich persönlich eins der besten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. Wenn euch das Buch und auch die Folge interessieren, dann schaut's mal auf unserer Website www.diebuch.at vorbei. Unseren Podcast Die Buch gibt's natürlich auch auf allen Podcast-Apps, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Und auf Instagram findet ihr uns auch auf @die_buch. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und in die Folge reinhört. Alles Liebe!
Das war eine Empfehlung von Julia, die gemeinsam mit Sophia den Podcast Die Buch gestaltet, den feministischen Buch-Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Und auch der Empfehlung von Julia und Sophia, nämlich Die Gabe von Naomi Alderman zu lesen, im amerikanischen Original heißt das Buch The Power, kann ich mich durchaus anschließen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, beziehungsweise gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück.
Civilized man says, I am self, I am self, master, all the rest master, is other, all the rest outside, is other, below, outside, underneath, below, underneath, subservient. I own, I use, I explore, I exploit, I control.
What I do is what matters.
What I want is what matters for.
I am that I am.
And the rest is women and wildness to be used as I see fit.
Dieses Zitat kennt ihr noch aus der Super Science Ausgabe Nummer 19 mit dem Titel Der Rest ist Frau und Wildnis über spekulative ökofeministische Ansätze. Und diese Zeilen stammen aus einer Rede bzw. einem ganz kurzen Vortrag, den Ursula K. Le Guin 1986 gehalten hat. Und Ursula K. Le Guin, diese Science-Fiction- und Fantasy-Autorin, ist auch für unseren Überblick über feministische Science-Fiction ein ganz guter und wenig überraschender Ausgangspunkt. Sicherlich das interessanteste und deutlichste Beispiel für Le Guins Ökofeminismus ist ihr Roman The World for World is Forest. Also das Wort für Welt ist Wald. Es geht um einen Planeten, der von Wald bedeckt ist, weshalb die Wesen, die auf diesem Planeten leben, ein Wort für Wald und Welt haben. Der zivilisierte Mann ist in diesem Fall dann auch ein durch und durch böser Kolonisator, ein Mensch, der ihm die Ausbeutung dieses Planeten, wo diese Waldwesen, sage ich jetzt mal, leben, quasi anleitet. Also das ist durchaus auch eine Kritik an Kolonialismus, an Extraktivismus. Und übrigens hat sich der James Cameron für Avatar ziemlich dran bedient, also an dieser Geschichte The World for World is Forest, beziehungsweise kann man da einige Parallelen ziehen, ohne dass er jeder darauf hingewiesen hätte. Ein sehr toller Roman, der sich explizit auf Le Guin bezieht, und zwar auch schon im Titel, ist Abby Andrews' The World for Woman is Wilderness, also auf Deutsch Wildnis ist ein weibliches Wort, aus dem Jahr 2018. Das ist wirklich eine sehr große Empfehlung, die ich in dieser Sendung aber auch schon öfter ausgesprochen habe. Also daher weiter im Text. Warum ist Le Guin jetzt ein guter Ausgangspunkt, beziehungsweise ist sie oft so die erste Autorin, die einem einfällt, wenn es um feministische Science-Fiction geht? Das ist, weil einerseits sind viele ihrer Werke von einer feministischen Perspektive geprägt und sie hat auch selber viel dazu Stellung genommen, vor allem auch dann in ihrer letzten Schaffensperiode. Es ist aber auch so, dass natürlich einer ihrer ersten Science-Fiction-Romane ganz wichtig war für die feministische Science-Fiction, und das ist The Left Hand of Darkness, die linke Hand der Dunkelheit, aus dem Jahr 1969. Das ist ein recht früher Text. Man spricht dann ganz oft von den 1970er Jahren als so die Hochzeit des feministischen Science Fiction. Da kommen dann ganz viele neue Texte, darauf werden wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Und das beginnt so ein bisschen auch mit The Left Hand of Darkness von Le Guin. Und Le Guin bezeichnet diesen Roman als ein Gedankenexperiment, und daher habe ich auch über diesen Roman schon ein bisschen gesprochen, und zwar im Super Science Me Spekulations Nummer 2 in der Sendung, die betitelt ist Was ist ein Gedankenexperiment? Da geht es schon bereits ein bisschen um The Left Hand of Darkness, weil Le Guin wirklich gesagt hat, das ist eigentlich ein Gedankenexperiment in Romanform. Das beginnt mit so einer Frage, was wäre, wenn? Und in diesem Fall ist die Frage, was wäre, wenn es unmöglich wäre, Menschen wegen ihrem biologischen Geschlecht zu differenzieren und insofern dann auch zu diskriminieren, weil ihr biologisches Geschlecht, und das trifft auf die Bewohner von Gethen, dieses fiktiven Planetens, trifft das zu, weil dieses biologische Geschlecht immer nur zu einer bestimmten Zeit ausgeprägt ist. Das heißt, diese Gethenians, die Bewohner Gethens, haben nur zu einer bestimmten Zeit primäre Geschlechtsattribute, und zwar auch immer andere. Also das Wechsel kann sich auch abwechseln. Das heißt, die Samen produzierende Person und die Eier produzierende Person, das kann sich auch innerhalb eines Lebens öfter abwechseln, innerhalb eines Individuums.
The king was pregnant. I found this funny, and so did the clansmen of Gore and Herring, but for different reasons. They said he was too old to be bearing children. Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness, 1969.
The Left Hand of Darkness, 1969, ist aber freilich nicht der erste feministische spekulative Text. Und da ist es vielleicht interessant, gleich in eine Zeit zurückzugehen, wo es weder den Begriff des Feminismus gab, zumindest in dieser Form, noch den Begriff der Science Fiction gab, zumindest in der Form dieses populären Genres, so wie es heute ist, wo aber diese zwei Konzepte schon zueinander kommen, also wo eine wirkliche feministische Spekulation oder, wie wir ja auch gerne sagen, eine feministische Fabulation zustande kommen. Und so kommt man recht schnell, wenn man so in diese Richtung sich umschaut, zum Beispiel zu der tollen Kurzgeschichte Sultana's Dream oder Sultana's Traum. Ich habe den auf Englisch das erste Mal kennengelernt. Er ist aber inzwischen auch in deutscher Übersetzung zu finden. Das ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1905 von der bengalischen Autorin Begum Rokeya Shekarhavad Hossain, die von 1880 bis 1932 gelebt hat und sich für Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt hat seit ihres Lebens, und zwar in Bangladesch, beziehungsweise das, was heute das Staatsgebiet Bangladesch ist. Und davon zeugt auch diese Kurzgeschichte Sultana's Dream und startet mit folgender großartigen Passage. One evening I was lounging in an easy chair in my bedroom and thinking lazily of the conditions of Indian womanhood. I am not sure whether I dozed off or not, but as far as I remember, I was wide awake. I saw the moonlit sky sparkling with the thousands of diamond-like stars very distinctly. All of a sudden, a lady stood by me. Begibt sich also eine Frau in ihr Schlafzimmer und denkt so ganz lazily, einfach so mal faul vor sich hin über die Bedingungen der Indian Womanhood, der quasi Frauen in ihrem Land und in ihrer Situation. Und dann in diesem vielleicht träumenden und doch geistig hellen Zustand lernt dann Sultana eine Welt kennen, in der die Frauen das Sagen haben und die Männer sich fügen müssen. Das heißt, sie begegnet da einer anderen Frau, die sie durch eine, ja, sagen wir jetzt mal so, feministische Utopie führt. Es ist eine Welt ohne Angst vor Gewalt und alles ist viel schöner und effizienter, weil, wie man dann im Laufe der Kurzgeschichte feststellen kann, alles von Frauen organisiert wird. Und da ist es vielleicht spannend, das in Zusammenhang zu bringen mit einem Roman, der ein paar Jahre später oder eigentlich ziemlich genau ein Jahrzehnt später entsteht, nämlich Herland von Charlotte Perkins Gilman, der eben 1915 publiziert wird und der ebenso in recht utopischer Tradition vorerst steht. Das heißt, hier ist es auch eine ganz isolierte Gesellschaft, also die beschrieben wird in diesem Roman, in dieser isolierten Gesellschaft, die besteht allein aus Frauen. Und das war übrigens Thema in der allerersten Super Science Me Ausgabe. Also da war das Thema Single-Sex-Gesellschaften und vor allem Gesellschaften, die nur aus Frauen bestehen, in der Fiktion. Und da war Herland auch Thema. Und wenn man sich jetzt das so ein bisschen miteinander vergleicht, ist Herland dann schon viel mehr in Romanform und hat auch im Gegensatz zu Sultana's Dream, das halt auch eine Kurzgeschichte ist, sehr viel kürzer ist, aber hat auch schon mehr Konflikt. Da fällt dann irgendwann die Außenwelt in diese isolierte Gesellschaft ein, nämlich in Form von Männern, die da hinkommen und diesen Frauen auch nicht unbedingt immer sehr friedlich und positiv begegnen. Sultana's Dream und Herland, also von 1905 und 1915, wenn man das jetzt so in die Geschichte der Frauenbewegung eingliedern möchte, kann man sagen, dass man die so der ersten Welle der Frauenbewegung zuordnen kann. Also da werdet ihr vielleicht in anderen Sendungen heute auf Radio Orange auch noch mehr dazu hören können, aber die Frauenbewegung historisch wird er oft so in Wellen eingeteilt, und zwar inzwischen sind wir so in der vierten Welle, die dabei ist, sich zu formieren, und um die Jahrhundertwende und die paar Jahre danach war das eben die erste Welle, First Wave Feminism. Und in dieser Weise hat es auch Liza Jacek vermittelt, das ist eine ganz tolle Science-Fiction-Forscherin aus den USA. Und sie hat für die Konferenz Translating the Present, die Ende 2020 online stattfand, aber von Wien ausging, vom IFK, vom Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien, organisiert wurde. Da hat Liza Jacek gesprochen, und zwar hat sie einen Vortrag gehalten über Translating Feminist Politics to Science Fiction. Und zwar hat sie sich da Texte angeschaut von 1761 bis heute. Und dieser Vortrag ist übrigens auch noch nachzuhören.
Now, Joanna Russ and her cohort were the first to identify as feminist science fiction authors, but they certainly weren't the first to write about science, society and sexuality. As I want to share with you here today, for well over 250 years, women and non-binary authors have used speculative fiction to translate the political issues most central to them, especially as they experience these issues in a technocultural world.
Liza Jacek Vortrag über feministische Science Fiction bzw. feministische Politik in der Science Fiction von 1761 bis heute. Und sie spricht hier von einer Autorin, die mindestens genauso stark mit feministischer Science Fiction und dem Aufkommen feministischer Science Fiction verbunden wird wie Ursula K. Le Guin, nämlich Joanna Russ. Der vielleicht bekannteste Roman von Joanna Russ ist The Female Man aus dem Jahr 1970, wo vier Parallelwelten aufeinandertreffen, beziehungsweise vier weiblich markierte Figuren oder eben Female Man. In diesen vier Parallelwelten gestaltet sich das Frausein gänzlich unterschiedlich. Und Joanna Russ ist auch eine wirklich der ganz großen Klassiker der feministischen Literatur und der feministischen Science Fiction. Gut, Sultana's Dream und Herland, eben First Wave Feminism, Sultana's Dream, sicherlich auch noch sehr in diesem utopischen Stil, Erzählstil. Allerdings ist zum Beispiel Sultana's Dream auch in der Kollektion The Big Book of Science Fiction zu finden, herausgegeben von Jeff und Anne Vandermeer. Ist eine ganz tolle Kurzgeschichtensammlung von ganz, ganz vielen prägenden Science-Fiction-Texten. Das heißt, das hat auch in die Hallen der Science-Fiction, also wird auch mit dem Genre assoziiert und hat da irgendwie Einzug gefunden. Apropos The Big Book of Science-Fiction, da findet sich auch eine Kurzgeschichte von Liza Tuttle aus dem Jahr 1976. Also da machen wir jetzt wieder einen Sprung zu Ursula K. Le Guin, beziehungsweise ein paar Jahre nach The Left Hand of Darkness schreibt zum Beispiel Liza Tuttle diese Kurzgeschichte mit dem Titel Wives. Liza Tuttles Wife zählt übrigens Liza Yesek dann zur zweiten Welle der Frauenbewegung. Und zwar nicht allein zeitlich, sondern auch was die Vermittlung von feministischen Anliegen betrifft. Und sie stellt Wives auch wirklich als ein besonders treffendes Beispiel heraus. Wie auch in Die linke Hand der Dunkelheit werden hier Außerirdische hergenommen, um die Diskriminierung und Entfremdung der Frau innerhalb des Patriarchats hervorzustreichen. Und Liza Yesek sagt, dass das sozusagen eines der sehr klassischen Motive in der Science Fiction ist, die der zweiten Welle der Frauenbewegung zugerechnet werden kann. Ohne zu viel vorwegzunehmen, kann Wives so beschrieben werden. Ehefrauen, also Wives, ist eine ganz spezielle Spezies, die ganz speziell an die Bedürfnisse von Männern angepasst ist, hier. Und die Evolution von Frauen zu dienender Ehefrauen ist aber, und das streicht die Kurzgeschichte hervor, keine natürliche, sondern eine, die man auch sehr scharf hinterfragen kann. Und die Kurzgeschichte tut dies, indem sie das Ehefrauwerden von Wesen erzählt, die überhaupt gar nie Frau waren. Und außerdem wird auf diesem Planeten Kaffee aus einem bestimmten Fisch gewonnen.
Free tits and the best coffee in the universe. With this to come home to, it kind of makes the whole war thing worthwhile.
Wives von Liza Tuttle, eben der zweiten Welle der Frauenbewegung, zugerechnet, die Liza Yesek mit Figuren, also wichtigen politischen und theoretischen Akteurinnen in Zusammenhang bricht, wie etwa Gloria Steinem, Audre Lorde, Shulamith Firestone. Und dazu darf ich euch gleich noch eine tolle Audiopost spielen, die ich bekommen habe.
Um Feminismus wirklich intersektional denken und leben zu können, muss ich als weiße Feministin vor allem eines: zuhören. Es braucht die Vielfalt an Erzählungen und Geschichten, um die Auswirkungen von weißer Vorherrschaft, Rassismus, Klassismus, Ableism, Body- and Fat-Shaming und sowieso das Patriarchat an unterschiedlichen Körpern verstehen zu lernen, um empathisch und in Solidarität miteinander sein zu können. Für dieses Zuhören empfehle ich zu lesen. Die Geschichten von Toni Morrison, die theoretischen Texte von Bell Hooks und Angela Davis und die Poesie von Audre Lorde, um nur einige wenige schwarze Vordenkerinnen zu nennen. Aber auch junge Aktivistinnen wie Adrienne Marie Brown und die Sammlung und Erzählungen von Sherry Morrigan und Gloria Anzaldúa in This Bridge Called My Back.
So, jetzt fehlen nur noch zwei Wellen Unter der dritten Welle fasst man feministische Positionen, die so ab den 1980er Jahren entstanden sind. Das ist natürlich alles nicht so klar abgegrenzt, aber so um den Dreh. Und Liza Yesick nennt hier etwa Donna Haraway oder auch das junge australische Kollektiv VNS Matrix. Auf der literarischen Seite nennt Yesick hier etwa Pat Cadigan und Misha Noga. Und die sind auch für mich zwei ganz spannende Autorinnen, weil die in einem Feld der Science Fiction geschrieben haben, beziehungsweise noch immer schreiben, das noch männlicher geprägt ist als das Genre allgemein, nämlich Cyberpunk. Auch bei Pat Cadigan und Misha Noga kommen klassische Cyberpunk-Themen vor: Mensch, Maschinen, Cyberspace, Cowboys und Girls, A World of Living Metal, wie es in Nogas Roman Red Spider, White Web heißt. Und den hat Super Science mir übrigens in einem Cyberpunk-Snippet einmal vorgestellt, den ihr nach wie vor auf dem Podcast-Feed findet.
A small repulsed part of his brain wondered what Zico had genetically engineered her.
A spidery world of living metal.
Noch Pat Cadigan findet ihr in so einem kurzen cyberpunkigen Sendeformat besprochen.
Fools von Pat Cadigan.
And they hooked into the hardware, her eyes in a tank on one side and his in a tank on the other, just like everything is normal.
Die vierte Welle ist jetzt und Liza Yesick betont hier vor allem die queer-feministische und auch die transnationale Ausrichtung der Frauenbewegung heute. Das heißt, auch Intersektionalität wird immer wichtiger innerhalb des Feminismus. Intersektionalität bedeutet auch, andere Formen der Diskriminierung zu beachten und dafür sensibel zu sein und den feministischen Kampf mit antirassistischen, antikolonialistischen, antiklassistischen Kämpfen zu verbinden. Liza Yesick nennt hier, für sozusagen beispielhaft der vierten Welle, nennt hier Charlie Jane Anders und Nnedi Okorafor, auch zwei Autorinnen, die bei uns in der Sendung auch schon oft vorgekommen sind und die wir oft gefeiert haben. Nnedi Okorafor für ihre fantastische, tentakuläre Binti-Reihe oder auch dem Roman Lagoon, auch sehr tentakulär. Und von Charlie Jane Anders hat mir vor allem The City in the Middle of the Night von 2015 extrem gut gefallen. Und die Welt ist da super interessant gestaltet. Und zwar spielt die Geschichte auf einem tidally locked planet, also einem sogenannten gebunden rotierenden Planeten. Das bedeutet, dass eine Seite des Planeten immer im Dunkeln ist und die andere Seite immer auf der hellen Seite, also eine ist immer dem Stern abgewandt und im Schatten des Sterns und die andere ist immer dem Licht des Sterns zugewandt, also da ist es immer hell, wie es ja auf unserem Mond der Fall ist. Und das ist natürlich spannend, sich da vorzustellen, wie unter solchen Bedingungen die Gesellschaft sich auf der einen oder anderen Seite oder eben in der Mitte sich entwickeln würde. Und das stellt sich The City in the Middle of the Night von Charlie Jane Anders vor. Aber nun genug von meinen Lektüren und noch mehr Audiopost. Die Autorin Elisabeth Klar, und da muss ich jetzt doch noch eine Empfehlung aussprechen, nämlich für die Bücher von Elisabeth Klar selbst. Aber Elisabeth Klar hat uns heute dankenswerterweise eine Audiopost geschickt und zwar folgenden Literaturtipp gegeben.
In zwei Romanen, Bitter und Pat, erzählt Akweke Emesi die Geschichte einer Stadt, die zu Beginn von Bitter von sozialer Ungerechtigkeit, struktureller und rassistischer Gewalt geprägt ist und in der gleichzeitig aber auch massive soziale Kämpfe stattfinden, also im Grunde der Beginn einer sozialen Revolution. Zum Zeitpunkt, zu dem Bett spielt, hat diese soziale Revolution längst gesiegt und die gewalttätigen Strukturen wurden abgeschafft und ersetzt und das Trauma aufgearbeitet. Das Resultat kann durchaus als queer-feministische Utopie betrachtet werden. Unter anderem auch, weil die Hauptfigur Jam als Transmädchen eben von Anfang an in ihrer Identität respektiert und unterstützt wird. Dass diese Gesellschaft aber schmerzhaft und mit vielen Verlusten erkämpft wurde, führt auch dazu, dass die Elterngeneration jene Gewalt, die immer noch passiert, nicht mehr sehen kann bzw. auch einfach nicht mehr sehen will. Und das ist eben die Verleugnung, gegen die die Hauptfigur Jam in Pat ankämpfen muss.
Zum Abschluss dieses rasanten Reigens der feministischen Science-Fiction möchte ich noch sehr gern einen Text auch empfehlen eigentlich oder euch von seiner Existenz erzählen. Der ist nämlich recht neu und versteckt als, glaube ich, ganz letztes Kapitel sogar von einer riesigen Publikation, die Bruno Latour herausgegeben hat. Das ist im Zusammenhang mit einer Ausstellung in Berlin entstanden, die heißt Critical Zone. Die war letztes Jahr in Berlin und da ist eine große Publikation entstanden. Und Donna Haraway hat hier einen wirklich großartigen Text beigesteuert. Der trägt den Titel Carrier Bags for Critical Zones. Der beginnt so. Dear Bruno, in inviting me to write for Critical Zones, you said you wanted to give me one last chance to persuade you that reading science fiction is crucial to inhabiting and caring for Earth with other committed terrestrials and to bringing the modernizers to ground before they do their worst. The SF stories I read collect possibilities for recomposing lives together and making new sorts of kin in hard times. I read SF as a propositional speculative worlding in which practices matter. I read for still possible shared and ongoing worlds. Und Donna Haraway schreibt in diesem Brief auch über Texte, die sie schon sehr, sehr lange begleiten, wie zum Beispiel Ursula K. Le Guin's Essay The Carrier Bag Theory of Fiction oder auch March Pierce's Woman on the Edge of Time, auch aus den 70er Jahren, auch ein ganz wichtiges feministische Science-Fiction-Roman. Sie beschreibt auch über Octavia Butler, die natürlich auch eine ganz, ganz große Empfehlung ist und hier schon oft vorkam. Octavia Butler und zum Beispiel ihre Xenogenes-Trilogie, bestehend aus Dawn, Imago und Adulthood Rights. Haraway beschreibt dann aber auch ganz zeitgenössische Science-Fiction und empfiehlt ganz zeitgenössische Science-Fiction, wie zum Beispiel die Bücher von Rebecca Roanhorse aus 2018 und 2019, Trail of Lightning und Storm of Locusts. Und das waren eigentlich, das ist wirklich einer meiner Lektüre-Highlights in den letzten Jahren. Sie empfiehlt dann auch noch ein paar Romane, die versuchen, nicht-menschliche Sprechakte zu vokalisieren, also zum Beispiel der sprechende Bambus in Subergs Symbiosis, sowie auch Bücher von Sherry Dimaline und von N.K. Jemisin. Und da muss ich sagen, ist Haraway eine absolut großartige Literatur-Empfehlungsgeberin, weil das waren auch meine liebsten Lektüren in den letzten Jahren. Und eine letzte wunderbare Audiopost darf ich euch jetzt noch spielen.
Als Kind habe ich diese Bücher geliebt, bei denen so nach jeder Szene so eine Auswahl getroffen werden kann und irgendwie aus so einer Geschichte viele Geschichten werden und vor allem Geschichten werden, bei denen man das Gefühl hat, man hat sie selbst geschrieben. Diese Idee habe ich im Leben immer wieder gehabt und gemerkt, dass einfach manchmal das Ganze so nicht läuft und jede Entscheidung einfach wieder zurückführt oder zum selben Resultat führt. Und in dem Zusammenhang möchte ich das Buch In the Dream House von Carmen Maria Machado empfehlen. Es ist ein autobiografisches Buch und geht um eine Gewaltbeziehung. Es ist eine Gewaltbeziehung, die als solche für die Betroffene eben erst langsam als solche sichtbar wird. Und eine der prägendsten Szenen, die ich darin gelesen habe, ist eine, in der die Leserin gefragt wird, zu reagieren. Was würdest du tun? Und im Lesen schafft Machado einfach herzustellen, was die Erfahrung von Gewaltbeziehungen halt schmerzlich zeigt. Nämlich so ein Verzweifeln am Abmühen, wie lange einfach so ein Glauben da ist an ein Was wäre, wenn ich doch? Was wäre, wenn ich würde? Ich denke, dieses Buch zu lesen hilft zu verstehen, wie komplex es einfach für Betroffene ist. Und es hilft vielleicht auch als Außenstehende zu erkennen, warum gut gemeinte Ratschläge, wie man aus einer Situation kommen könnte, oft so falsch sein können, weil sie einfach etwas nähren, wo nichts ist und manchmal Entscheidungen in dieser Form zu nicht viel führen. Ja, das wäre meine Empfehlung.
Spezialprogramm zum feministischen Weltkampftag 2022.
Aha. On Air.
Das war Super Science Me, Wissenschaft, Fiktion und Spekulation am 8. März 2022. Das heißt, am feministischen Kampftag und damit auch mit einer Spezialausgabe zu feministischer Science Fiction. Und es ist ein bisschen ein Lektüre-Empfehlungsreigen geworden. In den Shownotes findet ihr eine Literaturliste und Links. Jule Grillmeier sagt danke fürs Zuhören und bis bald bei Super Science Me.